Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Herzlich willkommen zu Business Shift. Einfach machen. Dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider, die Zukunft nicht nur diskutieren, sondern gestalten wollen. Heute sprechen wir über Zahlen, Daten, Glaubwürdigkeit und darüber, wie man Nachhaltigkeit wirklich belegen kann. Klingt trocken? Keineswegs. Wir steigen tief in die Welt des Product Carbon Footprint und seiner großen Geschwister LCA, dem Lifecycle Assessment, und EPD, Environmental Product Declaration, ein. Also die Frage, wie misst man Nachhaltigkeit so, dass sie transparent, vergleichbar und prüfbar wird. Dazu haben wir heute wieder zwei hochkarätige Gäste im Studio, die es wissen müssen. Anna Trafnicek und Dr. Jörg Mego vom Deutschen Institut für Normung. Anna Trafnicek ist Gesamtprojektleiterin des DIN-EPD-Programms bei der DIN und Dr. Jörg Mego ist Projektkoordinator Klimawandel ebenfalls beim DIN. Sie beide erklären uns, wie Normen Struktur schaffen und warum Unternehmen ohne sie bald auf dem falschen Fuß stehen. Und natürlich darf sie auch nicht fehlen, meine Co-Moderatorin und Nachhaltigkeitsexpertin von TÜV Rheinland, Dr. Bahar Schad-Krause. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch dreien. Hallo.
Hallo, Tobias.
Anna, Jörg, ihr seid tief im Thema Normung verankert. Was bedeutet es für euch ganz persönlich, Nachhaltigkeit messbar zu machen?
Ich fange mal mit einer persönlichen Anekdote an. Und zwar habe ich mal Produktdesign studiert und da habe ich mich auch fokussiert darauf, dass man nachhaltige Aspekte in das Produktdesign mit integrieren kann. Und mein Gefühl war, dass die Leute schwimmen. Wie kann ich Nachhaltigkeit bewerten? Wie kann ich das in ein Design integrieren? Wie kann ich es auch jemandem anderen verargumentieren, warum ich gewisse Entscheidungen getroffen habe? Und es liegt daran, dass wir diese Bewertungskriterien auf Produktebene zum Teil gar nicht haben oder sie nicht bekannt sind. Und es war auch eine der Motivationen für mich, zum Dienst zu gehen, weil ich diese Vergleichbarkeit, wirklich die Transparenz und auch den Weg, wie diese Kriterien zur Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten erarbeitet werden, total gut finde.
Als ich angefangen habe, vor 3 Jahren das DIN-Klimaprojekt zu leiten, haben wir uns ja mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt, unter anderem auch mit dem Thema Klimaanpassung. Und in Bezug auf das Thema Klimaschutz habe ich als erstes darüber nachgedacht, was können Normen und Standards hier überhaupt tun? Also wie können wir Normen und Standards so überarbeiten, dass wir Emissionen senken? Und bin dann schnell an den Punkt gekommen, dass die erste und wichtigste Aufgabe für Normung und Standardisierung ist, überhaupt erstmal eine vergleichbare Messbarkeit und Berichtbarkeit möglich zu machen. Und ich bin dann mit so einem Bild gestartet, mit so einem Zielbild, in dem ich gedacht habe, es wäre doch toll, wenn ich als Konsument in ein Geschäft gehe und wenn ich ein Produkt erwerben will, dann nicht nur einen Kaufpreis in Euro sehe, sondern direkt auch einen CO2-Preis. Weil ich nämlich fest davon überzeugt bin, dass es in Deutschland eine ganze Menge Menschen gibt, die auf diesen Wert schauen würden und die sich auch bemühen würden, im Vergleich verschiedener Produkte dann das Produkt mit dem niedrigeren CO2-Preis auszuwählen. Mit diesem Bild bin ich dann in die Diskussion gegangen mit verschiedenen ExpertInnen in unseren Normausschüssen und habe die Frage gestellt, warum geht das noch nicht? Was sind die Hindernisse, die wir da haben? Und da ist dann relativ schnell deutlich geworden, dass wir zwar schon ziemlich gute, international anerkannte Normen und Standards haben für das Lifecycle Assessment, für den Product Carbon Footprint, dass aber für den Vergleich auf der Produktebene und dann sogar im nächsten Schritt produktübergreifend einfach eine Menge Festlegungen fehlen, um Produkte tatsächlich auf diesem Level beschreiben zu können. Und damals habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir jetzt diesen langen Weg losgehen, um das besser machen zu können.
Total spannend. Und wie weit sind wir da auf dem Weg? Wann ist es so weit, dass wir neben dem Preis und vielleicht die eine oder andere Ampel, zum Beispiel was Zucker angeht, gibt es ja inzwischen auch Indikatoren, dass wir da aber auch den Produkt Carbon Footprint sehen können? Wann ist es so weit?
Wenn du jetzt eine Zeit in Jahren haben willst, dann traue ich mich nicht, die zu beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass es grundsätzlich möglich wäre, innerhalb weniger Jahre ein entsprechendes System zu schaffen. Die Frage ist, setzen wir uns alle an einen Tisch und bauen gemeinsam dieses System. Denn was wir im Moment haben, ist ja ein System, wo grundsätzlich klar ist, wie ich einen Product Carbon Footprint berechne, worauf ich grundsätzlich achten muss. Es ist grundsätzlich klar, wie ich ein Lifecycle Assessment mache. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich produktspezifisch Kriterien zu definieren, die dann von allen Herstellern genutzt werden, um die entsprechenden Produkte auch zu quantifizieren und die Treibhausgasfußabdrücke zu berichten. Wir sind an einem Punkt, wo die Erstellung solcher Standards möglich wäre und wo dann die entsprechende Berichtbarkeit auf Produkten möglich wäre innerhalb weniger Jahre.
Ich würde gerne Tobias einmal ergänzen, wenn ich darf, und ein bisschen differenzieren zwischen, wer ist denn eigentlich wir? Wenn du mit wir meinst als EndverbraucherInnen, dann ist es noch ein bisschen längerer Weg. Aber wenn du mit wir auch meinst einzelne Hersteller, wir als Mitarbeitende von Firmen, von Organisationen, die Ausschreibungen mit begleiten, dann sind wir da, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Also das, was wir erleben auf dem Markt, ist, dass vor allem im B2B-Bereich, also Business to Business, schon auch die Nachhaltigkeitsaspekte abgefordert werden, quantitativ belegbar. Und die werden auch verwendet als Kriterium. Die werden sicherlich nicht so hoch gewichtet wie der Preis aktuell, aber sie sind eben in vielen Ausschreibungen, sei es von der öffentlichen Hand oder von großen Tendern, sind sie schon auch ein Kriterium und werden herangezogen. Das heißt, es verpflichtet dann auch in der ganzen Wertschöpfungskette, in der Produktion, die Supplier, die Daten überhaupt zu erheben und für ihre Produkte zu quantifizieren. Der nächste Schritt wäre dann auch, diese Daten wirklich zugänglich und begreifbar zu machen für Endkonsumentinnen. Ich meine, wir müssen als Gesellschaft ja auch erstmal lernen, was ist denn das überhaupt für ein Wert? Was heißt denn hier eigentlich hoch und tief, ne? Also reden wir über Tonnen, reden wir über Kilogramm? Und wenn ja, wie sortiere ich das für mich ein? Was ist viel und was ist wenig? Und das braucht, glaube ich, noch gesellschaftlich einiges an Arbeit. Und dann reden wir immer noch nur über den Carbon Footprint, was ja nur eine der Umweltkategorien ist. Es gibt ja noch viele andere, die auch wirklich eine valide Aussage tätigen. Da fehlen uns ganz vielen noch die Daten und auch das Verständnis als Gesellschaft. Aber ich bin sicher, dass es da weitergeht und das erleben wir auch. Und auch als internationale Gemeinschaft erlebe ich auch, dass es vorangeht. Mal sind die Treiber einzelne Kontinente, mal sind es andere oder einzelne Länder. Das ist so historisch ein bisschen im Wandel. In Europa erleben wir gerade schon einen kleinen Dämpfer, was diese Thematiken angeht und auch in Deutschland. Aber ich bin da langfristig ganz optimistisch, dass wir daran reifen.
Ich habe da auch noch eine kleine Anekdote zu, apropos VerbraucherInnen. Ne? Ich habe ja vor 17 Jahren, glaube ich, meinen ersten Carbon Footprint gerechnet. Und da kam schon immer das Thema Vergleichbarkeit hoch. Ne? Wie können wir denn eigentlich, wie schaffen wir es denn eigentlich, ich sage es mal, die Ergebnisse verdaubar zu machen, auch in Richtung KonsumentInnen. Und da gab es, glaube ich, einen, ich meine, es war ein Chipshersteller, der hat auf seine Chipstüten den Carbon Footprint in Gramm geschrieben. Und da wurde eine Studie zu gemacht und die Verbraucherinnen dachten, oh ja, viel hilft ja viel, ne? Also nehme ich die Tüten, wo ganz schön viel draufsteht, ne? Und das ist, glaube ich, genau das, wo wir hinkommen müssen, nämlich uns alle dahingehend zu sensibilisieren, um auch wirklich mit diesen Informationen umgehen zu können, ne? Ich glaube, da gab es auch auf EU-Ebene mal Bestrebungen, so eine Art Ampelsystem einzuführen. Ich weiß gar nicht, das ist dann, glaube ich, dann irgendwann auch wieder gekippt worden. Also irgendwas Einfaches, Verdaubares für VerbraucherInnen ist, glaube ich, sehr notwendig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist trotzdem die Notwendigkeit da, in der Industrie das Thema aber noch mal ganz anders zu fundamentieren, ja? Also, dass man auch sagt, okay, ihr habt einen großen Treibhausgasausstoß und ihr müsst euch Minimum irgendwie in eurer Branche vergleichen können, ja? Damit man auch sehen kann, okay, wer sind denn eigentlich die großen Treiber? Da steht für mich eigentlich immer im Vordergrund. Das ist für mich immer der erste Schritt, bevor wir auf die Kommunikation auf dem Produkt gehen. Natürlich wollen wir, ich sage jetzt mal, ein Point of Sale, eine nachhaltige Entscheidung treffen können. Aber ich glaube, da sind wir an der einen oder anderen Stelle noch gar nicht so weit, dass ja Daten vergleichbar sind.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten uns letzte Woche mit VerbrauchervertreterInnen genau darüber unterhalten. Und da wurde dann auch gefragt, was ist dann eigentlich das Zielbild für die VerbraucherInnen? Und das Thema Ampel wurde da auch angefragt. Und wir haben da sehr, sehr deutlich gemacht, dass natürlich, wenn wir eine Grundlage dafür haben, vergleichbar zu quantifizieren und zu berichten. Dann kann man natürlich ein Labelsystem, so etwas wie eine Ampel, da draufsetzen. Aber wir beschäftigen uns bei denen gerade erstmal damit, wie wir dieses in sich konsistente, kohärente System von Produktkategorie-Regelstandards erarbeiten, um dann entsprechende Umwelteigenschaften wie den Produkt Carbon Footprint vergleichbar quantifizieren und berichten zu können.
Genau, und wenn wir von DIN sprechen, dann sprechen wir auch nicht nur aus einer rein nationalen Perspektive, sondern wir vertreten ja eben auch die deutschen Interessen in der europäischen und internationalen Normung. Das heißt auch in der Konsensfindung zu genau diesen Thematiken. Und da wird es heiß diskutiert. Also wirklich auch international erleben wir, dass das ein Riesenthema ist und dass sich da auch Streits bilden, weil wir methodische Grundlagen zum Teil nicht haben oder weil man die anders bewerten kann. Also dieses ganze wissenschaftliche Fundament wird gebaut, ist zum Teil auch schon gebaut, aber muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Das wollte ich nur einmal ergänzen. Wir heißt nicht nur in Deutschland.
Ja, das war ja Ausgang meiner Frage, als Jörg dann sagte, er hat quasi so eine Art Bild vor Augen. Und natürlich, wenn es dann beim Endverbraucher ankommt und er quasi anhand einer Ampel oder wie auch eines immer gearteten Systems auch entscheiden kann, mit wem gehe ich mit, dann sind wir, glaube ich, nicht am Ende des Wegs, aber dann haben wir genau die Themen, die ihr schon angesprochen habt. Also, dass man sich einig ist, in Europa mindestens, nach welchen Kategorien will man es dann einsortieren und dass man wahrscheinlich über B2B hinaus ist und dann auch schon bei B2C angekommen ist. Aber ihr habt es gerade beschrieben. Anna hatte gesagt, naja, was ist hoch, was ist niedrig? Auch Baha hat ein schönes Beispiel gebracht. Deswegen würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und dich, Jörg, fragen, kannst du uns in 60 Sekunden mal erklären, was ist der Produkt Carbon Footprint oder sogar noch schneller?
Der Treibhausgasfußabdruck eines Produktes umfasst zum einen die Emissionen, die entstanden sind bei der Herstellung eines Produktes, kann aber auch weitergehen und den gesamten Lebenszyklus dieses Produktes mit umfassen. Was bedeutet das? Das bedeutet auf der einen Seite, dass wenn ich als Herstellerunternehmen ein Produkt herstelle, dass ich dafür Energie aufwenden muss. Zum Beispiel, weil ich ein Produkt für eine gewisse Zeit mit einer Maschine bearbeite. Diese Maschine wird mit Strom betrieben. Strom erzeugt CO2-Äquivalent. Aber auch die Ressourcen, die ich überhaupt abbauen musste, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, bedingen in den allermeisten Fällen auch die Erzeugung von Treibhausgasemissionen. Wenn ich das alles zusammenrechne, bringe ich das Produkt auf den Markt, stelle es im Laden hin und sage, das ist mein Treibhausgasfußabdruck Cradle to Gate. Also in dem Moment, wo das Produkt erworben wird. Der gesamte Lebenszyklus des Produktes umfasst jetzt aber auch noch die Lebensschritte später. Das heißt, die Anwendung des Produktes und dann End of Life. Also was passiert mit dem Produkt, wenn es nicht mehr benutzt wird? Und je nachdem, welche Teile des Lebenszyklus betrachtet werden, ist die Berechnung dieses Treibhausgasfußabdruckes des Produktes komplexer oder weniger komplex. Ganz entscheidend ist aber, dass hier eine Menge Annahmen getroffen werden können, die sich entsprechend unterscheiden können. Und deshalb brauchen wir gemeinsame Standards, nämlich wie genau sieht so eine funktionelle Einheit aus? Wo setze ich meine Systemgrenzen? Wenn bei der Erstellung des Produktes bestimmte Materialien auch benötigt werden oder später genutzt werden für ein anderes Produkt, dann reden wir über Treibhausgasallokationen. Wenn wir den gesamten Lebenszyklus mitnehmen, also auch die Benutzungsphase, dann müssen wir darüber reden, welche Szenarien gibt es überhaupt in dieser Produktanwendung. Und wenn da unterschiedliche Annahmen gemacht werden durch unterschiedliche Herstellende, dann kommen die auf unterschiedliche Treibhausgasfußabdrücke ihrer Produkte, obwohl die rein methodisch sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle einheitliche Standards benutzen, um dann die Werte, die berichtet werden, auch vergleichen zu können.
Das hört sich sehr komplex an und ist es, glaube ich, auch. Ne? Und ich glaube, Anna, spätestens da kommst du, also allerspätestens da kommst du ja ins Spiel, wenn du sagst, okay, die Environmental Product Declaration, so, die muss auch einheitlich dann funktionieren. Also das eine ist ja, welche Kriterien setze ich vorne fest, um überhaupt zu ermitteln, was ist relevant, auch in welcher Größenordnung. Und dann ist ja auch die Frage, wenn ich das irgendwo dann verschriftliche, dass es dann auch einheitlich verschriftlicht wird, oder?
Ja, ganz genau. Das erleben wir auf dem Markt gerade nicht unbedingt so, dass die Environmental Product Declarations vergleichbar sind. Das ist auch gar kein Blaming jetzt an irgendjemanden, sondern wie wir schon dargestellt haben, wächst der Markt ja gerade erst. Und wir wachsen als Gesellschaft, wir wachsen methodisch als Forschungsinstitution, als Unternehmen da auch erst rein. Aber Ziel sollte natürlich am Ende sein, dass wir die Vergleichbarkeit nicht nur in der Branche haben, Baha, das hattest du ja gesagt, sondern eben auch dann über eine Anwendung hinweg. Ne? Also ich möchte ja vergleichen können, ob ich den Rasen mit einem Rasenmäher mähe oder ob ich die Schafe vielleicht verwende und was da ökologisch der bessere Impact ist. Das war witzigerweise mal eine Studie, die wir probemäßig machen mussten, um einfach zu lernen, wie diese Vergleichbarkeit dann auch erzielt werden kann. Und dass es eben nicht nur um das Produkt geht, sondern um die eigentliche Anwendung. Und das ist auch was, was Jörg versucht hat, mit der funktionellen Einheit zu beschreiben. Am Ende möchte ich ja eine Tätigkeit oder ein Ergebnis vergleichen und nicht das Produkt an sich unbedingt nur. Genau, und deswegen arbeiten wir bei DIN eben auch daran, dass wir die Vergleichbarkeit der Environmental Product Declarations erzielen können. Und das Ganze tun wir damit, deswegen hole ich jetzt mal ein bisschen aus, dass wir EPD-Programmoperator werden wollen als DIN-Gruppe. Wir sehen uns hier als NOMOX-Organisation prädestiniert an, dass wir diese Vergleichbarkeit durch unsere Neutralität und durch diese uns sehr inhärente Standardisierungsarbeit gut leisten können und hier auch ein wichtiger Player auf dem Markt werden können für die Environmental Product Declarations. Und unser Zielzustand ist wirklich, dass es ein einheitliches EPD-Dokument, so wird die Environmental Product Declaration abgekürzt, am Ende auch gibt und dass man im Einkauf, das ist vorerst B2B gerichtet, die EPD, eben das auch als Kriterium heranziehen kann und vergleichen kann von einzelnen Herstellern.
Ja, und viele Unternehmen erstellen ja mittlerweile eigene CO2-Bilanzen, ne, und machen dann quasi eigene Declarations oder Reports letztlich daraus. Wie sieht es da mit der Vereinheitlichung aus, beziehungsweise wann wird das auch ein belastbarer Nachweis? Im Moment ist es ja eher so, jeder geht so seine Wege und informiert dann auch im Reporting darüber. Aber wann wird da wirklich ein belastbarer Nachweis daraus?
Es sind drei Aspekte, die ich jetzt direkt sehe. Der erste Aspekt ist, was gibt der EPD-Programmoperator für Anforderungen eigentlich vor? Wenn ich in dem gleichen System diese Declarations erstelle, kann ich sie auch besser vergleichen, weil die gleichen übergeordneten Anforderungen definiert worden sind, an denen man sich dann auch orientieren muss. Der zweite Punkt ist die Verifizierung. Es gibt ja aktuell, wie du schon sagtest, Tobias, diverse Publikationen auf Herstellerseiten, auf irgendwelchen anderen Formaten, im Nachhaltigkeitsbericht. Die sind oftmals nicht unbedingt verifiziert, das heißt nochmal überprüft worden. Das will ich gar nicht allgemein so pauschal sagen, dass sie nie überprüft worden sind, aber eben vielleicht auch nicht nach den gleichen Kriterien überprüft worden sind. Und dadurch haben wir dann auch nochmal eine Vergleichbarkeit. Und der dritte Aspekt, der greift nochmal das auf, was du mich vorhin gefragt hast, die standardisierte EPD, die für uns das A und O ist, die Vergleichbarkeit zu haben. Das sind die drei Aspekte. Jörg, gerne ergänzt nochmal von deiner Seite.
Ja, sehr gerne. Stimmt natürlich allem zu, was Anna gerade gesagt hat. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen in Bezug darauf, welche Standards benötigen wir überhaupt, um produktspezifisch vergleichbar zu quantifizieren und berichten zu können. Und wenn heutzutage ein Herstellerunternehmen einen Treibhausgasfußabdruck eines Produktes quantifiziert und berichtet, dann basiert das in den allermeisten Fällen auf ISO 14067. ISO 14067 ist der ISO-Standard, der die Grundlagen für die Berechnung der Carbon Footprint of Products definiert. Was wir aber vorhin auch schon gesagt haben, ist, dass wir eigentlich produktspezifische Kriterien brauchen. Warum ist das der Fall? Das ist deshalb der Fall, dass unterschiedliche Produkte komplett verschieden sind, was die Ressourcen angeht, was den Lebenszyklus angeht und was mögliche Allokationen angeht. Das heißt, ob ich jetzt ein Glas Wasser hernehme und den Treibhausgasfußabdruck dieses Glases berechnen will. Oder ob ich mir mein Mobiltelefon in die Hand nehme und dafür einen Treibhausgasfußabdruck berechne, ist das was komplett Unterschiedliches. Noch anders ist es, wenn ich über Elektrolyse Wasserstoff erzeuge, diesen Wasserstoff dann mit einem Schiff transportiere, dieser Wasserstoff dann in einem Werk ankommt und die Frage gestellt wird, was ist jetzt der Treibhausgasfußabdruck dieses Wasserstoffs? Was wir dafür brauchen, sind produktspezifische Regeln. Und da kommen wir zu dem Thema Produktkategorieregeln. Das heißt, wir müssen das Normenwerk, das Werk von Standards, was wir jetzt haben, produktspezifisch ausfüttern. Im Baubereich auf der europäischen Ebene sind wir da schon relativ weit. Da gibt es mit der EN 15804 eine Norm, die zum einen regelt, wie EPD im Baubereich erstellt werden, aber auch, welche Anforderungen an die Produktkategorieregeln oder die PCR gestellt werden. Und dann gibt es basierend auf dieser EN 15804 eine Menge weitere sogenannte CPCR, die dann produktspezifisch Anforderungen für die Messung und Berichterstattung festlegen. Und genau das brauchen wir in anderen Sektoren als im Baubereich auch. Derzeit gibt es andere unabhängige EPD-Programmoperatoren, die auch auf Basis der ISO 14025 für die Umweltproduktdeklarationen Typ 3 Anforderungen festlegen, PCR, also Produktkategorieregeln erstellen. Die Kriterien, die da angesetzt werden, die sind dann aber oft sektorspezifisch und unterscheiden sich auch in spezifischen Sektoren dann, wenn die Programmoperatoren regional unterschiedliche Grundlagen haben. Das heißt, da ist eine Menge Arbeit zu tun.
Ganz, ganz spannend. Und was ich da direkt mitnehme, ist zum Beispiel, ne, die EN 15804, also für Bau, sagtest du ja. So, da scheint man sich dann ja verständigt zu haben, so welche Kriterien werden auch wie bewertet, um in eine Messung hineinzukommen. Wer macht das denn? Sitzt ihr da am Schreibtisch und bestimmt das demokratisch? Wie kommt ihr dazu, dann diese Norm dann so festzulegen oder so festzuzurren?
Das ist ja die Grundsatzfrage, wie Normungsarbeit eigentlich funktioniert. Das machen wir ja nicht nur mit der 15804, sondern in allen Bereichen arbeiten wir nach Prozessstandards und die sehen eine große Beteiligung aller interessierten Kreise vor. Das heißt, wir als Normungsorganisation sind dafür zuständig, genau diese Beteiligung sicherzustellen in der Normungserarbeitung. Das ist bei der 15804 passiert, das ist bei allen anderen Normen auf DIN-Ebene, auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene genauso. Und wie man sich das vorstellen kann, ist dann schon ein bisschen so, man sitzt in einem Raum, mittlerweile auch hybrid oder rein digital, und diskutiert. Und man diskutiert so lange, bis niemand mehr sagt, damit gehe ich nicht mit. Und das ist genau dieser demokratische Prozess, von dem ich spreche. Das heißt, wir haben hier ein konsensorientiertes Verfahren. Wir haben auch unterschiedliche Stufen bei Normen, bei den Specs, bei Standards, wie dieser Konsens erreicht werden sollte und wie auch Abstimmungsverfahren stattfinden. Aber das ist der Prozess und der findet in jedem Projekt, das heißt in jeder Norm genauso statt.
Ich würde hierzu gerne was ergänzen. Anna hat gerade richtig beschrieben, wie die Erarbeitung von Normen in den verschiedenen technischen Gremien aussieht. Jetzt haben wir aber bei dem Thema Berichterstattung von Treibhausgasfußabdrücken das Dilemma, dass wir ja eine vergleichbare Berichterstattung auch über Sektoren hinweg eigentlich wollen. Das heißt, es muss jetzt sichergestellt werden, dass in einem Bereich Textilien die Produktkategorieregeln zumindest nach einem vergleichbaren Bild entwickelt werden, wie im Bereich Bauwesen, wie im Bereich elektrische und elektronische Produkte. Was wir sehen, ist, dass es derzeit die beschriebene EN 15804 im Baubereich gibt. Wir sehen, dass im Bereich elektrische, elektronische Systeme gerade die IEC 63366 veröffentlicht wurde. Wir sehen, dass es auch eine Produktkategorieregel auf internationaler Ebene im Bereich Leder gibt. Und wir wissen, dass immer mehr und mehr technische Gremien sich sehr stark für das Thema Produktkategorieregeln interessieren. Und jetzt ist es tatsächlich Aufgabe der Normungsorganisation, sicherzustellen, dass diese technischen Gremien miteinander reden. Das heißt, wir müssen jetzt verhindern, dass in einem Sektor komplett andere Regeln gelten als in einem anderen Sektor. Ein sehr, sehr bekanntes Beispiel hier ist das Thema Stahl und Zement. Das heißt, bei der Stahlerzeugung entsteht ja die Flugasche, die dann wiederum bei der Zementerstellung genutzt wird. Und dann wird die Frage gestellt, wie viel CO2-Äquivalent liegt jetzt auf dieser Flugasche? Und da könnte man sich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, wir machen jetzt einen Allokationsansatz über die Masse. Das heißt, wir schauen uns an, wie viel Stahl ist entstanden, wie viel Asche ist entstanden, und dann setzen wir das ins Verhältnis. Auf der anderen Seite ist es so, die Flugasche ist natürlich deutlich weniger wert als der Stahl, der entstanden ist. Das heißt, man könnte auch einen ökonomischen Ansatz wählen und dann kommen da unterschiedliche Werte raus. Und deshalb müssen die Sektoren miteinander reden, denn für das Thema Allokation gibt es auch sehr, sehr viele andere Beispiele. Und hier ist dann tatsächlich die Aufgabe der Normungsorganisation, nicht sich hinzusetzen und zu sagen, ihr müsst das jetzt so machen, wir treffen die Entscheidung, aber den Dialog sicherzustellen, damit es auch sektorübergreifend einen Konsens gibt.
Stellt ihr dann auch sicher oder ist es auch eure Aufgabe, dass diese Norm in der Praxis auch anwendbar ist? Oder spielt das erstmal keine Rolle? Weil das ist das, was man ja immer hört, dass wenn neue Normen kommen, die Anwendbarkeit, dass man dann häufig hört, naja, jetzt müssen wir wieder das und das machen, das ist sehr praxisfern. Wie sieht das da aus? Ist das ein Kriterium dann für eine Norm, dass sie anwendbar ist? Oder ist das Kriterium, ich nenne es jetzt mal höchste Standardisierung, Qualität, also im Sinne eines Konsens? Wie geht ihr da vor?
Die Anwendbarkeit ist immer ein sehr wichtiges Kriterium. Die beste Norm in dem Sinne, dass sie eine möglichst hohe Vergleichbarkeit sicherstellt, ist nichts wert, wenn kein Unternehmen in der Lage ist, sie anzuwenden.
Verschiedene Instrumente, wie man das machen kann. Es ist zum einen natürlich in dem Prozess schon integriert. Also man geht ja davon aus, dass man, wenn man interessierte Kreise beteiligt in dem Normungsprozess, dass das auch die späteren Anwender sind von dieser Norm. Das heißt, dadurch ist es auch schon mal sichergestellt, dass die Anwendungsperspektive schon im Prozess mit drin ist. Das andere ist, dass wir immer einen Turnus haben, wo Normen auch überprüft werden. Das sind alle 5 Jahre und da wird genau diese Frage gestellt. Wird die Norm angewendet? Und das ist das Feedback von den NutzerInnen. Und das wird dann auch in den Prozess mit eingebracht, beziehungsweise die Personen, die da Feedback geben, werden eingeladen. Ein dritter Aspekt, den es auch noch gibt, es gibt ein Netzwerk von Normenanwendern, was wir bei denen hier auch mit begleiten, wo wir wirklich auch zu den verschiedenen Themen Feedback bekommen. Das sind prozessuale Themen, das sind inhaltliche Themen. Also da haben wir auch eine Institution geschaffen, um wirklich diese Anwendung besser voranzubringen und auch besser noch sicherstellen zu können.
Ihr habt das jetzt am Beispiel der 15804 aus dem Bau jetzt ganz schön beschrieben. Meine Frage wäre jetzt dazu, das ist ja der Bausektor. Gibt es bestimmte Sektoren, wenn ihr das jetzt so vergleicht, oder Industrien, die heute schon sehr viel stärker im Bereich Produkt Carbon Footprint oder Environmental Product Declaration unterwegs sind als andere Branchen?
Auf jeden Fall, da gibt es einen sehr, sehr unterschiedlichen Reifegrad, würde ich mal sagen, und auch eine Betroffenheit. Und aus der Betroffenheit, und die bedingt sich ganz stark durch einen gesellschaftlichen Druck, aber eben auch durch politische Vorgaben, sind einzelne Industrien weiter und müssen auch weiter sein. Also aus meiner Wahrnehmung oder was ich so mitbekomme von den Stakeholdern auch und auch in einer gewissen Analyse haben wir uns das angeschaut. Und was ich da ganz stark sehe, ist, dass im elektronisch-technischen Bereich ganz viele Aktivitäten schon stattfinden. Und es liegt zum einen an der regulatorischen Betroffenheit, Batterieverordnung, Ökodesignverordnung, aber auch daran, dass ja die Elektrotechnik sozusagen ja auch ein populäres Produkt ist, gesellschaftlich auch im Fokus ist. Ich glaube, wir kennen alle die Elektroschrottberge, die Nichtwiederverwendbarkeit und Nichtreparierbarkeit von Elektronikprodukten und die ganzen gesellschaftlichen Diskussionen rundherum. Andere Länder haben andere Instrumente ergriffen, also zum Beispiel Frankreich mit dem Thema Right to Repair ist da vorangegangen. Die Kommission hat Vorgaben gemacht und das sind alles Motivationen, warum sich die Hersteller auch auf den Weg gemacht haben, dort besser zu werden. Das ist so ein bisschen der elektrotechnische Bereich und auch in der Normung erleben wir das. Jörg hatte die 63366 schon genannt. Auch hier wird eine horizontale Norm geschaffen, Product Category Rules für elektronische Produkte zu definieren. Und wir erleben gerade, dass einzelne, darunter spezifischere kleine Produktgruppen auch anfangen, die Vergleichbarkeit anstreben zu wollen. Zum Beispiel betreue ich gerade ein Projekt, da geht es um die Power Tools. Das heißt wirklich um die Handwerker, DIY-Produkte, die ihr alle kennt, die Elektro, Schrauber, Bohrer und so weiter. Hier wollen die Hersteller und auch das gesamte Konsortium eine bessere Vergleichbarkeit, machen sich also wirklich aus einer eigenen Motivation heraus auf den Weg, das transparent zu machen. Wo wir auch sehr viel Feedback bekommen und auch sehr viel Motivation und Diskussion miterleben, ist im Bereich Maschinenbau. Hier gibt es auch schon viele Normen, die erarbeitet wurden und auch Standards für den Maschinenbau, für einzelne Gruppen innerhalb des großen Sektors, eine Vergleichbarkeit und auch eine Deklaration von Umweltauswirkungen zu ermöglichen. Und als dritten Bereich würde ich noch den Textilbereich nennen. Im Textil- und Modebereich kennt ihr auch alle die gesellschaftlichen Diskussionen. Hier gibt es einfach einen hohen gesellschaftlichen Druck. Fast Fashion, Verschwendung, einfach Kleider zu kaufen und die nicht zu tragen. All das sind so gesellschaftliche Problematiken, wo die Hersteller natürlich auch wissen, dass sie gesellschaftspolitisch reagieren müssen und eben auch hier durch die Ökodesign-Verordnung von der EU-Kommission der rechtliche Rahmen geschaffen wurde.
Ich würde hier gerne noch die chemische Industrie dazu nennen, die ja wichtiger Zulieferer für den Maschinenbau ist, für den Bereich elektrische, elektronische Produkte, aber auch für den Bereich Textilien, aber auch für viele andere Industrien. Und die chemische Industrie ist hier auch schon ziemlich weit mit ihrem Together for Sustainability Standard, der aber noch nicht angekommen ist in der internationalen Normung.
Ja, und vielleicht auch nochmal von meinerseits eine ergänzende Frage. Ja, wir reden ja jetzt schon über die Branchen, wer ist schon sehr weit, andere Sektoren. Und das ist meine Erfahrung, die jetzt gerade mit Product Carbon Footprint und so anfangen. Die fangen eben mit einem Product Carbon Footprint an. Und die Grundlage für eine EPD ist ja aber eine Ökobilanz. Ja, also weitere Umweltkategorien neben dem Treibhausgasen zu ermitteln, wie ne, Versauerungspotenziale, Wasser oder Emissionen auch in Wasser und andere Faktoren. Würdet ihr sagen, und das jetzt nochmal so ein bisschen auf die Branchen fokussiert und an, für unsere Hörer da draußen, die jetzt gerade anfangen mit dem Thema, geht der Trend eher Richtung in EPD-Erstellung, das heißt weg von dem Product Carbon Footprint? Und andersherum gefragt, würdet ihr empfehlen, unseren Hörern direkt mit einer Ökobilanz als Grundlage für eine EPD zu starten?
Also unser Gefühl ist, dass mittel- und langfristig eine ganzheitliche Betrachtung der Umweltauswirkungen gefordert wird. Wir sehen das auf der einen Seite dahingehend, dass die Europäische Kommission ja ihre PEFCR, das sind die Product Environmental Footprint Category Rules, weiterentwickelt. Da sind schon die Kategorieregeln für Textilien und Schuhe auf dem Markt, die PEFCR für Bier ist auf dem Markt, da folgt dann eine weitere für Beverages, also für Getränke. Außerdem sind viele andere Produkte in den nächsten Jahren geplant und wir sind da auch mit Verantwortlichen im Gespräch und was dort passiert, ist im Wesentlichen, dass eine Methodik entwickelt und etabliert wird, die dann möglichst auch in der Normung Fuß fassen sollte, damit wir da harmonisch sind. Der Grund, warum ich die Arbeiten der Kommission da erwähne, ist natürlich, dass das für die europäische Ebene enorm wichtig ist. Und je nachdem, wie sich zukünftige Verordnungen entwickeln, kann das, was da auf Kommissionsebene entwickelt wird, mehr oder weniger wichtig in dem Sinne werden, dass es required ist oder eben nicht. Wir sehen auch, so wie Bahas gerade beschrieben hat, dass viele erstmal anfangen mit einem Product Carbon Footprint, aber auch viele der Industrien, die sagen, dass sie damit gerade anfangen, sehen auch eine Zukunft eher in der Berichterstattung von allen relevanten Umweltauswirkungen. Und das kann dann eben diese Environmental Product Declaration, also die EPD sein.
Ja, hat ja auch viele Vorteile. Ne? Also zum einen ist es durch die Norm, die Product Category Rules, sag ich mal, wahrscheinlich einfacher, ne? Was so den Scope angeht bei der Berechnung, weil einfach viel mehr Vorgaben da sind. Und zum anderen empfehle ich immer den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, mit ein bisschen mehr Aufwand habt ihr aber einen ganz anderen Aufschlag, euren kompletten Fußabdruck nämlich zu berechnen und nicht nur die CO2-Emissionen. Ich will das nicht runterargumentieren, ne? Sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es viele Unternehmen gibt, die nehmen vielleicht einer hohen Treibhausgasemission auch nochmal ganz andere Umweltauswirkungen haben in ihren Prozessen, von denen sie vielleicht nicht so genau wissen oder wo sie vielleicht auch nochmal andere Stellschrauben haben. Ne? Deswegen daher zielt so ein bisschen meine Frage, weil ich eigentlich gerne eher weg vom Carbon Footprint mehr hin zu auch anderen Umweltkategorien berate, um da einfach ein Gesamtbild zu bekommen, ne? Und nicht immer nur so fokussiert auf einzelne Themen, einzelne Feuer zu löschen, sondern wirklich das Ganze dann in einem ganzheitlichen Bild in Form einer Ökobilanz dann halt einfach betrachten zu können.
Das ist ein guter Punkt, das hätte ich auch noch mal gerne ergänzt. Also du meintest ja, mit ein bisschen mehr Mehraufwand kriegt man die komplette EPD hin. Und ich weiß genau, was du meinst. Und das wäre auch mein Appell, wenn ich eine Product Category Rule habe, die mehr als nur den Carbon Footprint beschreibt auch, dann ist es eh eine Anforderung. Und rein technisch, durch das Ökobilanzierungstool, ist es ja auch wirklich nicht der große Hit, da nochmal irgendwie einen anderen Export anzuklicken, sage ich mal. Und wenn man sich das rein thematisch, sachlich auch nochmal anguckt, ist es nun mal auch so, dass zum Beispiel der Wasserverbrauch, Versäuerung und so weiter einen großen Impact hat. Und es ist eben nicht nur der Carbon Footprint, aber wie ich schon meinte, gesellschaftlich sind wir, glaube ich, da noch nicht so weit, dass wir den Wert dann auch wirklich verstehen. Bei Wasser vielleicht noch mal ein bisschen eher, ne? Aber bei den anderen Eutrophierungspotenzial, ach herrje, das müssen wir, glaube ich, auch erstmal übersetzen und auch verständlich dann machen. Da geht es wirklich nicht um B2C, sondern auch im B2B-Bereich. Da müssen wir reinwachsen und unser EPD-System wird auch vorsehen, dass wir den Carbon Footprint als einzelnen Export, aber methodisch verheiratet, das heißt nicht mehr Mehraufwand, eben auch extrahieren können und man dann beides hat, ne? Also eine gezielte PCF-Information, die man dann auch nochmal ganz spezifisch verwenden kann, aber eben auch die EPD dort bekommt von uns.
Ab 2026 wird der digitale Produktpass verpflichtend. Anna, ist das ein Booster für die EPDs?
Ja, total, aus meiner Sicht. Ich merke das auch immer wieder, digitaler Produktpass ist wirklich so der heiße Scheiß, über den jeder redet. Und wir werden das sehr, sehr oft gefragt. Wie hat dieses Thema EPD mit dem digitalen Produktpass zu tun? Und es ist aus meiner Sicht wirklich ein Booster dahingehend, dass der DPP ja versucht, für das Produkt alle relevanten Informationen, und das sind nicht nur die Umweltinformationen, zu sammeln und zugänglich zu machen innerhalb der Wertschöpfungskette nach verschiedenen Kriterien. Wer darf das einsehen? Wer darf die Daten verändern? Und wie werden sie verwendet? Aber einer dieser relevanten Daten sind natürlich dann auch die Umweltauswirkungen, zum Beispiel der Carbon Footprint. Und wenn das Instrument DPP gut genutzt ist, technisch gut aufgebaut ist und wir da auch ein gutes System haben für den Markt, das funktioniert, dann ist es für die Unternehmen auch viel, viel leichter, den Wert irgendwie einzutragen, als den aus einer PDF irgendwo rauszulesen, wie es ja aktuell nun mal ist bei unseren Dokumenten, die veröffentlicht werden und verifiziert werden. Also ja, es gibt auch maschinenlesbare Dokumente und so weiter. Aber wenn es wirklich in dieser Schale drin ist, eines DPPs, ist es viel leichter, unter den Suppliern zu übermitteln, bis hin zu dem OEM dann auch zu sammeln und aber auch dann den VerbraucherInnen zugänglich zu machen aus dem DPP heraus. Und die Daten sind auch am Ende im besten Fall vertrauenswürdiger, weil sie nach verschiedenen Logiken in dieses System eingepflegt worden sind und auch geprüft worden sind. Also aus meiner Sicht ist der digitale Produktpass wirklich ein gutes Instrument. Und ich bin ganz gespannt, wie es nächstes Jahr damit weitergeht. Da wird ja erstmal für verschiedene einzelne Branchen eingeführt, also zum Beispiel für die Batterien. Wir haben jetzt aber Ende des Jahres auch sehr relevante Standards veröffentlicht als Normungsorganisation, als europäische, die genau diese Themen Interoperabilität, Datenaustauschformate und so weiter beschreibt. Und erst dann, wenn man sich da auf was geeinigt hat, ist das Instrument auch nutzbar. Was wir bisher erleben, ist, dass Einzelne sich auf den Weg machen, sich auch schon Logiken überlegen, das aber über den gesamten Markt und dann über die Produktion noch nicht so wirklich skalierbar ist. Und das erhoffen wir uns natürlich dann auch mit der Veröffentlichung Ende des Jahres von den Normen, die von der EU-Kommission auch beauftragt worden sind.
Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist, dass all die Eigenschaften, die im DPP berichtet werden, nach den Regeln berechnet werden, die wir in den sektorspezifischen Normen und Standards aufgestellt haben. Das heißt, was vermieden werden muss, und da arbeiten wir natürlich auch als Normungsorganisation schon heute dran, ist, dass wir Regeln für den DPP aufstellen, wo zum Beispiel drin steht, berichte mal den Product Carbon Footprint. Und dieser Product Carbon Footprint dann nach anderen Regeln berechnet würde, als wir sektorspezifisch festgelegt haben.
Ja, das, ich glaube auch, das wird sehr, sehr wichtig werden. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt den Blick quasi auf 2026 und die folgenden Jahre gelenkt, wenn wir jetzt einfach mal 5 Jahre weiterschauen, also quasi wirklich einen Blick in die Zukunft. Wo stehen wir da aus eurer Sicht mit dem Nachhaltigkeitsnachweis? Sind wir da vollautomatisch unterwegs? Wird da KI eingebunden sein? Oder sind wir dann doch noch, ne, Anna sagte gerade, PDF oder Excel, sind wir dann doch immer noch da unterwegs? Was glaubt ihr, wo werden wir in etwa 5 Jahren stehen? Welche Schritte werden wir gemacht haben? Beziehungsweise wo seht ihr, da sind noch echt große Hürden?
Die wesentliche Hürde sehe ich darin, dass wir auf der einen Seite sektoral, dann heruntergebrochen produktspezifisch Regeln haben, die in sich konsistent und kohärent sind. Da müssen wir jetzt eine Menge Arbeit reinstecken, damit wir da in 5 Jahren soweit sind. Ich glaube, dass das möglich ist, aber dafür ist sehr viel Arbeit zu tun.
Ich glaube, es hängt von so ein paar Sachen ab. Zum einen ist, ob der politische Druck weiterhin auch so hoch bleibt oder noch weiter abgeschwächt wird. Man muss einfach sagen, die meisten Nachhaltigkeitsanstrengungen sind auf Basis von politischen Regulationen. Gerade da natürlich gibt es Pioniere. Es gibt Unternehmen, die auch in ihrer eigenen DNA Nachhaltigkeit wirklich auch ganz wahrhaftig leben wollen und real werden lassen wollen. Aber solange der politische Druck nicht da ist, passiert ja ganz marktdynamisch, glaube ich, relativ wenig. Wir erleben aber auch aus China hier extrem starke Anstrengungen, sowohl in der Normungsarbeit als auch auf der Marktseite, politisch. Und ich glaube auch, dass das den europäischen Markt nochmal ganz schön bewegen wird und da auch viel Input noch kommt. Rein technisch, wo wir da stehen, ist ein bisschen Glaskugel lesen, glaube ich. Das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Wir als Normungsorganisation geben unser Bestes da, die Konsistenz herzustellen. Aber die Anwendung und das mit Leben füllen sind dann am Ende wirklich auch die Hersteller, die VerbraucherInnen. Genau, also da wage ich mich gar nicht so richtig in die Zukunft rein. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird, wenn, dann über den DPP noch mal viel passieren. Aber ansonsten, glaube ich, wird jetzt nicht der riesige Wurf passieren in den nächsten 5 Jahren. Das ist, glaube ich, noch mal eine längerfristige Perspektive, die wir da brauchen, und längerfristige Entwicklungen.
Ich will aber hier gerne ergänzen, dass in den letzten 2 bis 3 Jahren hier schon eine Menge passiert ist. Wir haben die Entwicklung der besagten IEC 63366 für elektrische und elektronische Systeme, und da werden dann eine Menge produktspezifische Regeln abgeleitet werden. Wir sehen die Bestrebungen auf nationaler Ebene des VDMA. Da werden im Maschinenbau auch eine Menge Produktkategorieregeln entwickelt. Das heißt, wir sind in einer ganz anderen Situation, als wir noch vor 3 oder 4 Jahren waren, indem es jetzt wirklich so ist, dass grundsätzlich die Regeln da sind, es ist methodisch grundsätzlich klar, was zu tun ist. Und verschiedene Sektoren haben sich schon relativ weit auf den Weg gemacht. Die Aufgabe ist jetzt, das alles zusammenzubringen und kohärent zu betrachten. Wir als DIN begleiten das auch auf den Normungsebenen CEN und ISO. Wir haben da einen Vorschlag gemacht, wie wir auf europäischer Ebene Produktkategorieregeln harmonisieren könnten. Wir werden sehen, ob die Kommission dem folgt. Wir haben einen Vorschlag gemacht, gemeinsam mit anderen Organisationen, was wir auf der internationalen Ebene tun müssten, um dort die vergleichbare Erstellung von PCR-Standards zu erlauben. Dann wollen wir das miteinander verlinken. Das heißt, da ist viel passiert, da passiert gerade viel, und meine Erwartungshaltung ist, dass auch in den nächsten 5 Jahren sehr viel passieren wird.
Ich finde, Regulierung, haben wir eben schon angesprochen, ist ein wichtiger Part, aber meiner Meinung nach nicht der wichtigste. Und da hast du, Anna, was ganz Wichtiges gesagt, nämlich wir gucken immer so auf Europa, ne? Klar, wir sind jetzt, natürlich sitzen wir in Deutschland und haben auch viele Kunden hier, aber in anderen Regionen der Erde passiert unfassbar viel, seien es Strategien, Visionen 2030, 2050. Und wir reden mit global tätigen Unternehmen, ne? Also ich glaube, dass die europäische Regulierung zwar wichtig ist, meiner Meinung nach, aber nicht der Haupttreiber. Ja, also globale Märkte sind meiner Meinung nach sehr wichtig. Und der Druck kommt nicht immer von der Regulierung. Der Druck kann auch von Partnern kommen. Ja, also mit Unternehmen, die zum Beispiel berichten müssen. Wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, ich bin ja immer so ein bisschen hier der Vertreter des Mittelstands und der Unternehmen, auch mal zu sagen, ja, muss ich mich denn eigentlich mit Regulierung befassen, wenn ich nicht direkt betroffen bin? Ja, muss ich, weil nämlich meine Partner, die unter Umständen groß sind und unter die Regulierung fallen, die Daten nämlich bei mir abfragen, ne? Und dann heißt es, ja, mach mal eine Ökobilanz, der eine sagt, mach mal eine PCF, der andere sagt, sag mal eine EPD. Und ich sehe auch, dass sich da sehr, sehr viel entwickelt hat. Ja, viel auf Normenebene, dass es viele methodische Rahmenwerke gibt. Aber meine ganz persönliche Meinung ist, es ist immer noch unfassbar komplex. Ja, also wenn ich mich wirklich als kleines Unternehmen oder ein kleineres Unternehmen in diese Welt der Normen und Regulierung einarbeiten möchte, dann kann einem schon ganz schön schwindelig werden, ne? Also ich würde mir wünschen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, dass wir es schaffen, natürlich eine Vergleichbarkeit zu schaffen und das möglichst einfach. Ja, also wirklich, wir haben jetzt eben ganz viele Normen genannt, ne? Bausektor, Textilbranche, die braucht es, diese sektorspezifischen Normen, aber ich glaube, wir bräuchten wirklich mal eine einheitliche Berechnungsmethodik.
Total. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als die Storming-Phase der Methodengrab noch. Ich glaube, wir sind noch so ein bisschen in den Kämpfen, in den Diskussionen, was ist wirklich die beste Variante, das zu berechnen. Wir werden uns nicht auf einen Standard einigen können. Dazu ist die Welt zu komplex. Wir reden über Organisationsebene, Produktebene und so weiter. Also ich glaube, so ganz banal werden wir das nicht hinbekommen. Aber ich hoffe auch, dass diese Storming-Phase sich bald ausdiskutiert und wir uns auf was einigen können. Die Anstrengungen von ISO und dem Greenhouse Gas Protokoll zur Vereinheitlichung sind ja auch ein erster Schritt. Und die begrüßen wir auf jeden Fall auch, dass es da nicht so ein Wirrwarr gibt, Baha, wie du es gesagt hast. Was nehme ich jetzt eigentlich? Was sind denn eigentlich die Unterschiede? Das ist ja im ersten Blick auch gar nicht so richtig erkennbar für einen KMU, der vielleicht nicht eine einzelne Person angestellt hat, die damit Vollzeit betraut ist und sich da reinarbeiten kann. Das ist eine Riesenherausforderung. Hier sehen wir auch ganz viel die Verbände in der Pflicht, hier eine Aufklärungsarbeit auch zu leisten und merken aber auch, dass die Verbände genau diese Arbeit auch bei sich selber sehen und da in den Markt reingehen wollen und auch für sich Wissen aneignen.
Liebe Anna, lieber Jörg, liebe Baha, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich nehme mit, wir sind auf einem Weg, wir sind auf einem guten Weg und Normung und Verifikation ist keine Bremse, sondern eigentlich Grundlage der Transformation. Der Transformation der deutschen Wirtschaft, der Transformation der europäischen Wirtschaft oder sogar der Weltwirtschaft. Und ohne Normen, ja, gibt es letztlich keine Regeln, ohne Regeln kein Vertrauen und auch ohne Daten wird es keinen Fortschritt geben. Und deswegen freue ich mich, wenn ich dann beim nächsten Mal auf einem Produkt das Label Nachhaltigkeit oder nachhaltig hergestellt lese oder da ist ein DDP hinterlegt, dann weiß ich genau, ich werde mich an das eine oder andere Detail aus unserem Podcast erinnern und ich weiß, da steckt ganz viel Arbeit von euch drin und vor allen Dingen das Ergebnis oder die Ergebnisse eurer Arbeit, die sind dann nämlich in Zahlen auch zusammengefasst. Vielleicht inspiriert diese Folge ja auch die eine oder den anderen, sich selbst mal mit seinen oder ihren Produktdaten zu beschäftigen. Denn Glaubwürdigkeit fängt ja nicht in der Werbung an, sondern bei Daten und letztlich auch mit der Wahrheit. Anna und Jörg, danke für eure Einblicke aus dem Herzen der Normung, ja, aus dem Deutschen Institut für Normung. Baha, danke für deinen Praxisblick, der immer wieder auch einen frischen Wind reinbringt. Gemeinsam habt ihr gezeigt, dass Nachhaltigkeit funktioniert, wenn alle an einem Tisch sitzen, wenn man einen Konsens findet. Und ich hoffe, wir finden sehr schnell sehr viele Konsense, auch sektorübergreifend, was ich heute gelernt habe, was mir auch gar nicht so bewusst war. Und für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert den Podcast Business Shift einfach machen. Wir bringen euch die spannendsten Insights und Geschichten rund um Nachhaltigkeit, Innovation und Transformation ressourceneffizient direkt in den Gehörgang. Egal, wo ihr uns hört, im Büro, im Auto oder beim Spaziergang, Veränderung im Business beginnt bei uns allen, bei jedem Einzelnen. Alle Infos und weiterführenden Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Dort gibt es alles Wichtige zum Nachlesen, Vertiefen und Weiterdenken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.